Und vielleicht so als erste Frage, wozu sind wir denn befähigt? Und Gottes Wort gibt uns ganz klar Aufschluss darüber, wozu wir befähigt worden sind, weil Gott sagt, wir sind dazu befähigt worden, gottesfürchtig leben zu können. Ich finde es so stark, dass es nicht irgendwie nur so ist, so und so sollst du sein, sondern dass Gott sagt, du kannst gottesfürchtig leben. Ich habe dich dazu befähigt, dass du gottesfürchtig lebst. Dass wir so leben, wie es Gott gefällt, das ist wirklich möglich. Manchmal ist das ja so, wenn man sich selber anschaut und man schaut auf seine Fehler oder auf seine Mängel, dass man denkt, nee, das sieht nicht ganz so aus in meinem Leben, wie es in der Bibel steht. Aber Gott sagt, ich habe dich dazu befähigt, es ist wirklich möglich, du kannst gottesfürchtig leben, du kannst so leben, wie es mir gefällt. Mich ermutigt es total, dass ich weiß, das ist möglich und es kommt nicht dabei auf mich an. Er hat uns befähigt, gottesfürchtig zu leben und er hat uns befähigt, seine Werke zu wirken. Davon gibt es ja ganz viele Bibelverse in der Bibel, wo Gott sagt, wir sollen seine Werke wirken. Und es ist wirklich möglich, weil Gott uns befähigt hat. Weil es dabei nicht auf uns ankommt, sondern auf Gott ankommt. Und weil er uns diese Verheißung gegeben hat, es ist möglich, wir sind befähigt, seine Werke zu wirken. Und ich habe so bei der Vorbereitung auch so gespürt, dass Gottes Schwerpunkt einfach der sein soll, du kannst es tun. Das ist wirklich möglich. Wir können das wirklich tun, das dürfen wir glauben, weil sein Wort das sagt. Und wenn wir weitergehen, dann ist ja sehr interessant zu wissen, womit hat Gott mich denn befähigt? Also er sagt in seinem Wort, ja, ich habe dich befähigt. Und jetzt ist für uns ja interessant, was hat er mit meinem Leben vor und wozu hat er mich befähigt? Wozu hat er uns befähigt? Und wir werden uns verschiedene Bibelstellen angucken heute Abend, aber ich habe so zwei Hauptbibelstellen, die ich mit euch lesen möchte und erarbeiten möchte. Und die eine, die können wir gleich zum Anfang mal lesen, die steht in Titus 2, Verse 11 bis 13. Also Titus 2, Verse 11 bis 13. Jetzt habe ich es mit der Folie schon vorweggenommen. Der Punkt, seine Gnade. Und zwar steht hier, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Also das ist so die Bestätigung dafür, Gott sagt, ich habe dich befähigt und zwar mit Gnade, ich habe dir meine Gnade gegeben. Jeder von uns, der Jesus in seinem Leben hat, der hat seine Gnade bekommen. Wir haben wirklich Gottes Gnade bekommen. Jeder hat die gleiche Gnade. Und Gott sagt, diese Gnade, die befähigt uns, so zu leben, wie sein Wort es sagt, wie wir leben sollen. Das ist nichts, was wir aus uns heraus produzieren. Das ist keine hohe Latte, die an uns gestellt wird, die wir nicht erreichen könnten oder die wir mit unserer Kraft erreichen müssten, sondern Gott sagt, ich habe dir meine Gnade gegeben und meine Gnade, die unterweist dich da drin. Und unterweisen meint auch erziehen. Das heißt, sie zeigt uns, wie können wir gottesfürchtig leben? Wie können wir Gottlosigkeit, einfach auch das, was uns trennt von Gott, was Gott nicht meint, was los ist von Gott, wie können wir uns dem für gestorben halten? Wie können wir sagen, nein, das hat keinen Platz in meinem Leben. Dafür ist Gnade da, wir können das. Und ganz besonders sagt er, wir sind dazu befähigt, besonnen zu leben, gerecht zu leben und gottesfürchtig zu leben. Und wenn man sich diese Worte im Urtext mal anschaut, es gibt ja die Studienbibel, wo man reinschauen kann und die Worte mal nachschlagt, dann ist es so, dass bei besonnen steht das Wort Sophronos und es bedeutet, oder Sophronos, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, es bedeutet gesunder Verstand, der, wenn er geistlich eingesetzt wird, die richtige Verhaltensweise zur richtigen Zeit von Gott her erkennen lässt. Ich finde es total stark. Also, dass wir nicht auf uns angewiesen sind, sondern dass Gott sagt, meine Gnade ist dir gegeben, dass du besonnen leben kannst. Du bist befähigt dazu, zur richtigen Zeit zu erkennen, was das richtige Handeln ist von Gott her. Jeder von uns. Und es geht überhaupt nicht um unsere Fähigkeit oder wo wir stehen oder wie gut wir sind oder wie schlecht wir sind, sondern Gott sagt, meine Gnade in dir tut es, weil meine Gnade habe ich dir geschenkt und diese Gnade beinhaltet diese Besonnenheit. Wir können durch diese Gnade erkennen, was das richtige Handeln ist von Gott her, zur richtigen Zeit. Wir können so wandeln vor ihm, wie es vor ihm richtig ist. Und das nächste Wort heißt gerecht, dass wir gerecht leben können. Da steht im Urtext das Wort dikaios und es bedeutet richtig, recht, rechtschaffen. Ist doch stark, oder? Gott sagt, meine Gnade ist da, du kannst richtig vor mir leben, du kannst recht leben, du kannst rechtschaffen leben vor mir, du kannst das. Wir können richtig leben. Und dann das Wort gottesfürchtig, wo ich gleich am Eingang ja schon drauf eingegangen bin, das heißt das Wort eusebos. Und da steht eine Definition auch in der Studienbibel, und zwar steht da, es geht um einen Lebensstil, der von Gott bestimmt wird. Ein Satz, es geht um einen Lebensstil, der von Gott bestimmt wird. Das bedeutet gottesfürchtig. Das bedeutet, wir können so leben, dass wir ein Leben führen, das Gott gefällt, ein Leben, das von Gott bestimmt wird, das nicht von mir bestimmt wird, sondern das von Gott bestimmt wird. Wir können so leben, wie es Gott wohlgefällig ist, weil seine Gnade uns darin unterweist, uns erzieht, uns zeigt, wie wir so leben können. Und es ist wirklich möglich. Und das finde ich so schön, weil es einfach beinhaltet, dass wir von uns weggucken dürfen. Das ist so eigentlich so die Voraussetzung, zu sagen, ich gucke von mir weg, ich gucke von dem und dem, was vielleicht, wo es noch mangelt an mir oder wo ich mal nicht so richtig gelaufen bin, davon darf ich weggucken. Ich muss nicht auf meine Fähigkeit gucken. Ich darf auf Gottes Gnade gucken, die in mir lebt und die sagt, ja, du kannst gottesfürchtig leben. Du kannst es. Und ihr Helfer dabei ist die Gnade. Ja, die Gnade, die wirklich in unserem Leben ist und die jeder von uns hat. Und jeder hat die gleiche Gnade bekommen. Ja, die ist nicht dem einen wenig gegeben, dem anderen viel. Der eine kann viel, der andere wenig, sondern wir haben alle die gleiche Gnade bekommen. Und das ist für jeden von uns wirklich möglich. Und als ich das so gelesen hatte, war so für mich, wo ich so gedacht habe, wow, wie stark. Ich bin nicht dazu verdammt, zu sagen, ich bin ja auf mein Fleisch zu gucken oder zu sagen, jetzt bin ich leider so beschaffen, jetzt habe ich diese Schwächen, was soll ich machen? Ich habe diese Schwächen, jemand anders hat die vielleicht nicht. Sondern dass Gott sagt, das ist erstmal, spielt es gar keine Rolle, wie deine natürliche Beschaffenheit ist. Du bist ja eine neue Kreatur. Meine Gnade wohnt in dir und du kannst gottesfürchtig leben. Du kannst das. Und du kannst dich dieser Gottlosigkeit für gestorben halten. Ja, das finde ich ist wirklich Gnade, dass wir das können. Und ich glaube, dass auch wichtig ist, dass Gnade nicht so verstanden wird, dass wir sagen, ja, wir haben Gnade, okay, dann ist eigentlich egal, wie ich lebe, weil die Gnade, die macht es schon irgendwie in meinem Leben. Ja, so, also die Gnade, die fordert uns auf, dass wir nicht passiv sind, sondern die fordert uns auf, dass wir sie anwenden. Sie soll uns unterweisen, das ist ein Erziehungsprozess, also wir sollen die anwenden, die Gnade, die uns gegeben ist, wir sollen sie anwenden. Und dazu müssen wir genau erkennen, was uns durch diese Gnade geschenkt worden ist. Und das ist die Frage, was wurde uns geschenkt? Die Bibel ist ja voll von Gott, also ist ja Gottes Wort und ist voll von Verheißungen und von dem, was uns geschenkt ist. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, womit er uns befähigt hat. Das ist seine göttliche Kraft. Und das finden wir in der zweiten Bibelstelle, die so eine der beiden Hauptbibelstellen heute Abend sein wird, im 2. Petrus, Kapitel 1, Verse 3 bis 11. Ist ein bisschen längerer Text. Ich möchte am Anfang eingangs erstmal die Verse 3 und 4 lesen. Also 2. Petrus, Kapitel 1, Verse 3 und 4. Hier steht, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit, also die Anmerkung sagt, dass Gottseligkeit meint diese Gottesfurcht. Also seine göttliche Kraft hat uns alles zum Leben und zur Gottesfurcht geschenkt. Auch hier wieder, es wurde uns alles geschenkt zur Gottesfurcht, alles zum Leben, was wir brauchen. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Und die Anmerkung sagt zur Tugend. Tugend heißt Tüchtigkeit, durch seine Tüchtigkeit, durch seine Fähigkeit. Durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Also hier steckt ja so viel drin in diesen Versen, wo es immer wieder die Betonung ist, auf seine Kraft ist uns geschenkt worden. Wir sind berufen durch ihn, er hat uns berufen. Wir haben uns nicht selber berufen und gesagt, ich laufe in meiner Autorität, weil ich gerne das und das machen möchte, sondern Gott hat uns berufen, wir laufen in seiner Autorität. Er hat uns berufen und er sagt, er hat uns berufen durch seine Fähigkeit. Durch seine Tugend, durch seine Tüchtigkeit, das ist seine Fähigkeit, durch die er uns berufen hat. Es ist seine Kraft, die in uns lebt. Es ist seine göttliche Kraft, die er uns geschenkt hat, dass wir gottesfürchtig leben können. Und dann heißt es, dass er uns dadurch die Verheißung geschenkt hat. Die Verheißungen sind die Versprechen Gottes, die Worte Gottes, die in der Bibel stehen. Alles, was er da drin geschrieben hat, das gilt für dich, das gilt für mich, die wir Jesus in unserem Leben haben. Er hat uns diese Verheißung geschenkt und er sagt, dadurch seid ihr Teilhaber der göttlichen Natur. Also wir müssen nicht auf unsere natürliche Beschaffenheit gucken oder auf unser Fleisch oder auf unsere alte Art zu leben, sondern Gott sagt, wir sind neu geworden, wir sind eine neue Kreatur, wir haben Gottes Fähigkeit in uns. Wir sind Teilhaber der göttlichen Natur, das bedeutet, dass Gottes Wesen in unserem Geist ist. Die Art, seine Fähigkeit lebt in uns. Es kommt nicht auf unsere Fähigkeit an. Er sagt, durch meine Kraft habe ich dich berufen, durch meine Fähigkeit habe ich dich berufen, durch meine Herrlichkeit. Und es ist seine Fähigkeit, Gottes Fähigkeit, die in uns lebt. Das finde ich total stark. Es ist wirklich seine Fähigkeit, die in uns lebt. Und durch diese Fähigkeit können wir auch wieder unsere Berufung leben und so leben, wie Gott sagt, dass wir leben sollen. Durch diese Fähigkeit können wir die Werke Gottes wirken. Können wir tun, was sein Wort sagt? Können wir gottesfürchtig leben? Und das ist wirklich so wie so eine Voraussetzung dafür, dass wir Gottes Werke tun können. Diese Voraussetzung ist, dass Gott uns befähigt. Und das hat er getan. Er hat uns wirklich befähigt durch seine Gnade, durch seine göttliche Kraft, dadurch, dass wir Teilhaber der göttlichen Natur sind. Und ein weiterer Punkt, den habe ich jetzt hier genannt, Christus in mir. Das ist auch das, was uns befähigt, weil die Bibel sagt, dass die Fülle der Gottheit in Jesus Christus lebt. Das finden wir in Kolosser 2, Verse 9 und 10a, also der Anfang vom Vers 10. Da steht, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Also es beschreibt Gott und es beschreibt uns, weil es sagt, in Jesus lebt die Fülle Gottes, alle Fähigkeit, alle Befähigung lebt in Gott und wir, die wir Jesus in unser Leben eingeladen haben, haben diese Fähigkeit, weil Jesus in uns lebt. Jesus mit der Fähigkeit und mit der Fülle Gottes lebt in uns und deswegen ist die Fülle Gottes, die lebt in uns und deswegen sind wir befähigt. Wir sind befähigt, so zu leben, wie er uns gedacht hat und wie er uns berufen hat, weil er in uns lebt. Und ein Kapitel weiter vorne im Kolosser, also das ist der Kolosserbrief Kapitel 1, Verse 26 und 27, Kolosser 1, 26 und 27, da steht, das ist das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also das Geheimnis ist, das Wort Gottes sagt uns, das Geheimnis da drin ist Christus in dir. Nicht du, nicht ich, aber Christus in uns. Und dadurch können wir und dadurch haben wir diese Fähigkeit, dadurch sind wir befähigt. Seine göttliche Kraft lebt wirklich in uns. Und wenn wir uns fragen, wie werden wir denn erfüllt zur ganzen Fülle Gottes oder wie können wir in dieser Fülle leben, glaube ich, dass es vor allem darum geht, dass wir erkennen, wer in uns lebt, dass wir wirklich wissen, wer Jesus in uns ist, dass wir unseren Gott kennen, dass wir Jesus kennen und dass wir wissen, was der Reichtum seines Erbes in uns ist, das, was er uns gegeben hat, dieses Erbe, was er uns geschenkt hat, dass wir das kennen, dass wir dieses Erbe kennen, dass wir wissen, wer Jesus ist. Und im Epheser, Kapitel 1, Vers 17, Epheser 1, Vers 17, heißt es, dass er uns gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Also auch hier wieder den ganzen Bibelvers durch, diese Betonung auf seine Kraft, sein Erbe in uns, seine Stärke, seine Berufung. Und das fordert uns auch auf, diesen Blick auf ihn zu haben, zu sagen, Jesus, ja, das ist dein Erbe, was in mir lebt. Es ist deine Kraft, die in mir lebt. Es ist deine Fähigkeit, die in mir ist. Wir dürfen wirklich auf ihn gucken, auf Jesus gucken. Und da drin, das gibt uns diese Kraft zu erkennen, Jesus ist in uns. Die Fülle der Gottheit, die lebt in uns. Dass wir diesen Blick haben, dass wir wegschauen von uns und dass wir Jesus anschauen, der uns diese Kraft gibt. Und das alles ist uns geschenkt. Wir haben uns das nicht erkauft, wir haben es uns nicht verdient, wir haben es nicht erworben. Jesus sagt, ich habe es euch einfach geschenkt. Es ist uns geschenkt, es steht uns zur Verfügung. Jedem von uns, die wir Jesus haben, uns gehört das, uns gehört diese Verheißung, dass seine Kraft in uns wohnt, gehört uns. Und eine Sache, die er uns auch gegeben hat und womit er uns befähigt hat, ist sein Wort. Das sagt uns die Bibelstelle im 2. Timotheus 3, in den Versen 16 bis 17. 2. Timotheus 3, Verse 16 bis 17. Hier steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei für jedes gute Werk ausgerüstet. Also hier steht, einmal, dass wir dazu befähigt sind, gute Werke zu wirken und dass die Schrift, das Wort Gottes ist eins von den Dingen, mit denen Gott uns ausgestattet hat, mit denen Gott uns befähigt hat, was Gott uns an die Hand gegeben hat, dass wir diese Werke wirken können. Dass wir befähigt sind, so zu laufen, mit der Berufung, die er uns gegeben hat, das zu tun, was er uns sagt, was wir tun sollen. Er sagt, sein Wort rüstet uns dazu aus. Er sagt, das Wort Gottes, alles, was hier drin steht, die Verheißung, das rüstet uns aus für die guten Werke, die Gott für uns vorbereitet hat. Finde ich stark. Also wir sind wirklich sehr gut ausgerüstet. Ja? Gott hat uns das alles gegeben. Ja, und wenn wir uns das angucken, was Gott uns alles gegeben hat, was sein Part ist in dieser ganzen Geschichte, sein Part ist die Befähigung, mit der er uns befähigt hat. Das ist etwas, was Gott erfüllt hat. Es ist erfüllt. Es ist nichts, was Gott irgendwann in deinem Leben erfüllen wird, wenn du da und da stehst, sondern das ist erfüllt. Gott hat das gemacht. Es ist in deinem Leben erfüllt. Es ist in meinem Leben erfüllt. Gott hat seinen Part eingehalten. Er hat sein Wort gehalten. Das ist erfüllt. Und dann ist die Frage, was ist denn mein Part da drin? Was ist meine Aufgabe da drin? Denn ich habe ja eingangs gesagt, auch dass die Gnade nicht darin besteht, dass wir sagen, oh, ich habe alles, mach nichts, ja, passiv sein, sondern wir werden auch aufgefordert, unsere Aufgabe in Angriff zu nehmen, aber mit der Gnade, die in uns lebt. Und meine Aufgabe, wie kann ich seine Werke wirken? Wie kann ich seine Werke tun? Was ist meine Aufgabe da drin? Und ich habe es mit dem ersten unterschrieben, mit das Geschenkte annehmen, die Gnade, die uns gegeben wurde, seine göttliche Kraft, die uns gegeben wurde, die neue Natur, die wir haben, weil Christus in uns lebt und sein Wort, was uns gegeben wurde, das anwenden. Es ist uns an die Hand gegeben. Und wenn wir dann nochmal zurückgehen in einen von den beiden Hauptversen, nämlich den Petrus, 2. Petrus 1 war das, in die Verse 5 bis 7, wir hatten ja gelesen 3 und 4, jetzt lesen wir bei 5 weiter. Da geht es nämlich jetzt darum, was ist meine Aufgabe da drin, was ist mein Part da drin? Und dann steht, also ab Vers 5, wir haben vorher gelesen, ne, was Gott uns gegeben hat, und jetzt heißt es, eben deshalb wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis. In der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottesfurcht, also die Gottseligkeit, die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht aber die Bruderliebe und in der Bruderliebe die Liebe. Heißt es jetzt, dass wir doch was leisten sollen, dass es wieder heißt, tu, mach? Ich glaube nicht, dass es darum geht, sondern ich glaube, dass wir unseren Blick darauf richten dürfen und sagen dürfen, wow, ich kann meine Brüder lieben, ich kann gottesfürchtig leben, ich kann enthaltsam leben, da wo das sein soll, ich kann in seiner Fähigkeit laufen und das Ganze soll ich im Glauben tun, das heißt, reicht in eurem Glauben da und dann wird aufgezählt, was wir da erreichen sollen. Der Glauben an wen? Der Glauben an Jesus, dass seine Fähigkeit in mir lebt und da drin kann ich das da erreichen, es ist da, das ist wie sowas Positives, nicht was uns runterdrückt, sondern hey, du kannst das, weil die Gnade dir gegeben ist dazu und das ist unser Part, und es heißt hier, wendet allen Fleiß da drin auf. Also wir sollen uns das schon anziehen, dass wir sollen es anwenden und nicht passiv da drin sein. Und dann geht es weiter in den Versen 8 bis 11. Denn wenn diese Dinge, die wir gerade gelesen haben, die Tugend, die Enthaltsamkeit, die Gottesfurcht, das Ausharren, die Bruderliebe, die Liebe, wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind, und jetzt kommt eine Verheißung, und zunehmen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Wow, das lässt uns nicht träge und es lässt uns nicht fruchtleer sein. Das ist eine Verheißung. Gott sagt, wenn du da drin bist, du wirst nicht ohne Frucht sein. Du wirst nicht träge sein, du wirst nicht fruchtlos sein. Und dann steht weiter, denn bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Also hier auch wieder in Vers 10, wo es heißt, wo wir wieder aufgefordert werden, darum, Brüder, befleißigt euch. Befleißigt euch, das ist sowas Motivierendes. Wo Gott sagt, Mensch, ich habe es dir gegeben, befleißige dich da drin. Wende Fleiß auf, dass du da drin lebst. Und wir dürfen dabei nicht vergessen, mir ist alles geschenkt worden. Na? Ja, nee, irgendwie nimmt das gerade nicht. Jetzt, genau, Fleiß aufwenden. Wir dürfen dabei nicht vergessen, es ist uns alles geschenkt worden. Und wir dürfen uns jetzt in Bewegung setzen. Wir sollen uns auch in Bewegung setzen, damit das zustande kommt, was Gott für dein Leben geplant hat. Und was ich dabei wichtig finde, also dieses Darreichen, wir sollen im Glauben darreichen, das bedeutet dranbleiben, nicht aufgeben, nicht passiv sein, Fleiß aufwenden, aber im Glauben das tun, wissen, seine Fähigkeit ist da. Und ich habe hier einen Satz aufgeschrieben, den ich irgendwie wichtig finde, dass wir das wissen, dass es wichtig ist, dass es nicht darum geht, dass ich mich befleißigen muss, diese Dinge zu erben. Da muss ich keinen Fleiß aufwenden. Ich muss mich nicht befleißigen, die Dinge zu erben oder zu erwerben. Das ist mir geschenkt. Aber ich soll mich befleißigen, sie anzuwenden. Das ist ein großer Unterschied. Ich muss mich nicht befleißigen, diese Dinge zu erben. Die sind mir geschenkt. Aber ich soll mich befleißigen, sie anzuwenden. Und irgendwie kam mir dabei so das Beispiel von einem Brot. Also wenn man ein Brot backt. Und dazu braucht man verschiedene Zutaten. Und wenn die erstmal da sind, also hier ist es jetzt Wasser, Mehl, Butter, Salz, Getreide, je nachdem welches Brot man backt, kommen andere Zutaten dazu. Die Zutaten sind da, die hat man sich eingekauft, die wurden dir geschenkt oder wie auch immer, du hast sie. Aber es ist noch kein Brot da, stimmt's? Es entwickelt sich nicht von alleine. Es ist alles da, die Zutaten stehen da, aber das Brot entwickelt sich nicht von alleine. Jetzt können wir uns nicht beschweren und sagen, warum ist denn da kein Brot, wenn die Zutaten doch da sind? Wir haben, also die Zutaten sind da und was wir machen dürfen und sollen, ist, wir sollen davon Gebrauch machen. Wir sollen von dem, was wir haben, wir sollen es anwenden. Das bedeutet, in dem Fall, wir dürfen die Zutaten zusammenmengen, wird der Teig geknetet und letzten Endes wird das Produkt dann in den Ofen geschoben, damit das Brot entsteht. Und das kam mir irgendwie einfach so als Bild oder als Beispiel, dass es bei uns auch so ist, wie diese Zutaten, das sind diese Gaben, die Befähigung, die Gott dir gegeben hat. Das ist seine Gnade, die er dir an die Hand gegeben hat, das ist seine göttliche Kraft. Das ist Christus in dir, das ist sein Wort. Und Gott sagt, jetzt befleißige dich da drin, jetzt wende es an, jetzt knete den Teig und schieb das Produkt in den Ofen, damit was bei rauskommt. Und dass wir eben nicht wissen, Mensch, da, die Zutaten sind da, aber ich habe doch einen Mangel und ich habe Hunger, weil das Brot ist nicht gebacken, sondern wir werden satt, wenn wir das auch anwenden. Gott sagt ja auch, wenn Jesus sagt das, Entschuldigung, dass es seine Speise ist, den Willen des Vaters zu tun. Das macht ihn satt, das zu tun, wozu er gemacht wurde. Und so ist es bei uns auch. Ja, das macht uns erst satt, wenn dieses Brot da ist. Stimmt's? In dem Beispiel. Und das ist so, Gott hat uns das gegeben und wir sind erfüllt da drin und wir sind satt, wenn wir in dem leben, was Gott für uns gedacht hat. Und vor allem bei dem Beispiel, es werden auch andere davon satt, ne? Von dem Brot. Nicht nur du, andere werden satt. Und so ist es auch in unserem Leben. Wenn wir das anwenden, was Gott uns gegeben hat, auch spezielle Gaben, die er gegeben hat, dann wirst du andere damit sättigen, du wirst anderen dienen damit und dir selber. Ja. Wie sollen wir noch Gottes Werke wirken? Eine Sache ist ganz wichtig dabei, was überhaupt eine Voraussetzung ist für uns, dass Gott in uns auch seine Werke wirken kann, ist, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen. Wir haben das alles, aber wir müssen auch Ja sagen dazu. Und wenn wir im Titus das uns anschauen, im Kapitel 2, vor allem im Vers 14, wir hatten ja vorher den vorangegangenen Vers gelesen, da steht im Vers 14, dass Jesus, Gott, er, hat sich ein Eigentumsvolk gereinigt, also er selber hat sich das gereinigt, ja, das eifrig sei in guten Werken. Also auch hier werden wir wieder aufgefordert, wende Fleiß an, wende das an, was Gott dir gegeben hat, sei eifrig in guten Werken. Und Titus 3,1 ein bisschen weiter spricht davon, wir sollen bereit sein zu guten Werken. Das meint diese, dass wir sagen, ja, ich stelle mich Gott zur Verfügung. Darf er durch dich wirken? Und dazu zur Veranschaulichung auch ein Bild, und zwar die Bibel, die spricht ja auch davon, dass wir Gefäße sind. Wir sind Gefäße und wir wollen ja Gefäße zur Ehre sein für Gott. Und als Gefäße sehen wir alle unterschiedlich aus. Wir sind unterschiedlich beschaffen. Es soll dieses Bild zeigen, dass es gibt unterschiedliche Gefäße, große, kleine, anders geformte. Aber in jedes Gefäß fließt die gleiche Gnade rein. In jedes Gefäß fließt die gleiche Fähigkeit rein, weil Jesus drin ist. Sie sind unterschiedlich beschaffen, aber das, was von Gott kommt, ist dasselbe. Es ist seine Kraft. Und die ist nicht in dem einen kleiner als in dem anderen, sondern es ist seine Kraft, die uns gegeben wurde im Vollmaß. Und die ist in allen drin. Egal wie wir natürlich beschaffen sind, es kommt nicht auf uns an, auf unsere Fähigkeit oder auf unsere Beschaffenheit, sondern Gott sagt, es ist die gleiche Kraft, die in dir wirkt, die auch in mir wirkt. Die sogar in Jesus gewirkt hat und wirkt. Und der Unterschied besteht nur darin, zu sagen, wie viel Eigenes halte ich noch fest in meinem Gefäß? Wie viel Eigenes dämmt diesen Strom Gottes ein und gibt Gott und gibt dem Heiligen Geist nicht Raum in uns? Wo sage ich, nein, da halte ich an eigenem fest? Ich möchte nicht diese Werke tun, die Gott für uns vorherbereitet hat. Nee, ich stelle mich ihm nicht zur Verfügung. Das ist das Eigene, das soll hier das so ein bisschen darstellen, was diesen Strom Gottes eindämmt. Und im Vergleich dazu sehen wir dieses Gefäß, was so sagt, nee, das eigene aus mir soll raus, dass Gott sich mit allem, was er hat, ausbreiten kann in mir. Ist jetzt deswegen hier eine andere Kraft drin als da? Nee, das ist dieselbe Kraft. Es ist dieselbe Fähigkeit, es ist dieselbe Kraft. Nur hier geben wir der Kraft Gottes mehr Raum als hier. Und das verändert natürlich dann auch das Produkt. Der Unterschied ist unsere Hingabe an Gott. Das ist der Unterschied. Es ist dieselbe Kraft, sie ist nicht kleiner in dem einen Gefäß als in dem anderen. Es ist dieselbe Kraft. Und es geht nicht darum, dass wir sagen, oh, ich bin ein starkes Gefäß, wow, cool, in mir kann Gott wirken. Weil Gott sagt, er hat keine Verheißung auf Stärke gegeben, sondern auf Schwäche. Und zwar sagt er im 2. Korinther 12, Vers 9, da sagt der Paulus, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Warum schwach? Vielleicht schwach an eigenem, weil ich das eigene rausgetan habe. Und Gott sich jetzt ausbreiten kann, weil seine Stärke in mir zum Vorschein kommt. Deswegen ist es gut, das eigene entleert zu haben und an eigenem vielleicht auch schwach zu sein und es Gott hinzuhalten und zu sagen, Gott, und deine Stärke wohnt in mir und ich laufe in deiner Stärke. Ja. Also haben wir gehört, dass es wirklich darum geht, wir sollen eifrig sein um gute Werke, wir sollen uns um gute Werke bemühen, wir sollen uns ihm zur Verfügung stellen, wir dürfen uns ihm zur Verfügung stellen, es ist gut für uns, wenn wir das tun. Und trotzdem ist es keine Leistung, sondern es ist seine Gnade, die in uns wirkt und das tut. Ja, und wenn wir uns jetzt angeguckt haben, wozu wir befähigt sind und womit Gott uns befähigt hat und wie wir diese Werke wirken können, ist es ja auch sehr interessant zu wissen, was sind denn die Werke, die wir wirken sollen? Was sind diese guten Werke? Und das, was wir tun sollen, das, was wir wirken sollen, das sind die guten Werke, zu denen wir bestimmt sind. Und Gott sagt es im Epheser 2, Vers 10. Da steht auch nochmal, dass wir wirklich dazu gemacht sind, dass wir dazu geschaffen worden sind. Und da steht, denn wir sind sein Gebilde, also Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. Wir wurden in Christus Jesus zu guten Werken geschaffen, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Auch hier wieder dieser Schwerpunkt darauf, Gott hat diese Werke vorbereitet. Wir müssen diese Werke nicht kreieren, wir müssen diese Werke nicht erschaffen, ja? Gott sagt, ich habe diese Werke vorbereitet, ich habe sie geschaffen, ich habe sie kreiert für dich. Sie sind vorbereitet, du darfst da drin wandeln. Und dazu braucht es wieder auch unseren Part. Gottes Part, Gottes Aufgabe ist erledigt. Er hat diese Werke vorbereitet. Unsere Aufgabe ist zu sagen, ja, ich stelle mich zur Verfügung, ich will eifrig sein, Ich will diese vorbereiteten Werke tun, zu denen Gott mich geschaffen hat. Das ist ja auch eine Sehnsucht in uns. Wir sind so ausgelegt, wir sind dafür so gemacht, wirklich diese Werke zu tun, die Gott für uns vorbereitet hat. Und wir dürfen einfach dieses geschenkte Potenzial, was er uns gegeben hat, das dürfen wir umsetzen. Und ich habe gedacht, zu diesen vorbereiteten Werken, wenn Gott sagt, ich habe diese Werke vorbereitet, zu jeder Vorbereitung gehört eine Ausrüstung. Ne? Wenn wir uns auf einem Weg befinden und da ist alles vorbereitet für das, was wir tun sollen, dann braucht man eine Ausrüstung. Und diese Ausrüstung, die Gott uns gegeben hat, das sind unsere Gaben. Und da dürfen wir nicht verwechseln. Es ist dieselbe Kraft, die in uns lebt, es ist dieselbe Gnade, es ist dieselbe Fähigkeit. Aber Gott hat uns auch unterschiedliche Gaben gegeben. Jedem wie für was er uns gedacht hat. Er hat uns unterschiedliche Berufungen gegeben. Es ist dieselbe Gnade, dieselbe Fähigkeit, dieselbe Kraft, aber es sind auch unterschiedliche Gaben, die er uns gegeben hat. Und wenn wir einfach uns darüber Gedanken machen, was sind die Dinge, die ich tun soll, dann ist es wichtig zu wissen, dass wir unsere Berufung leben, dass wir nicht sagen, ich tue das Werk vom Herbert oder ich tue das Werk von der Annika, sondern du bist von Gott berufen, etwas zu tun, was genau für dich geplant ist. Wo Gott sagt, ich habe dir die Ausrüstung an die Hand gegeben, ich habe dir Gaben dafür gegeben, ich habe diesen Weg vorbereitet für dich. Es ist ein spezieller Weg, der für dich ist. Ein spezielles Werk, was für dich vorherbereitet ist. Und vor einiger Zeit hatte ich mir das auch bildlich vorgestellt. Einfach so als Vergleich. Als Ausrüstung, wenn man sich einen Taucher vorstellt, der hat eine bestimmte Ausrüstung, der muss eine Taucherflasche haben, damit er Luft hat unter Wasser. Der hat Taucherflossen, der hat vielleicht einen Neoprenanzug, eine Taucherbrille, ich weiß gar nicht, was sonst noch alles dazu gehört. Das ist speziell, das ist seine Ausrüstung, um sagen zu können, ich kann in die Tiefen tauchen. Ein Bergsteiger hat eine ganz andere Ausrüstung. Der hat vielleicht irgendwie spezielle Schuhe, Seile, an denen er sich festmacht, Gurt. Und das ist seine Berufung, in die Höhen zu gehen und die Höhen zu erklimmen oder seine Aufgabe. Wenn jetzt jemand sagt, mit einer Taucherausrüstung, ich will diesen Berg erklimmen, wird das schwer haben, oder? Also wenn man sich einfach mal vorstellt, mit Flossen, dann wirst du schon unten am Fuß stecken bleiben, du wirst nicht hochkommen. Ja? Du wirst mit Flossen und mit deiner Taucherausrüstung nicht den Berg erklimmen können. Und genauso wird ein Bergsteiger ohne Gasflaschen, der wird ja ertrinken im Wasser, der wird auch nicht die Tiefen erkunden können oder tauchen. Also so, dass wir wissen, ja, es ist dieselbe Kraft, die er uns gegeben hat, dieselbe Fähigkeit, dasselbe Maß. Keiner hat mehr als der andere. Aber es sind unterschiedliche Gaben, die er uns gegeben hat. Unterschiedliche Ausrüstungen, die genau für den Weg gedacht sind und gemacht sind, die er für dich bereitet hat. Den Weg, den er für dich gemacht hat und das Werk, das er für dich gemacht hat. Und jetzt habe ich mich gefragt, könnte ja die Frage auftauchen, zu sagen, ich stehe vor einer Aufgabe und ich erkenne, nee, sowas habe ich noch nie gemacht, das kann ich nicht, das ist gar nicht meine Ausrüstung, das sind nicht meine Gaben. Ich glaube, dann ist es wichtig, dass wir Gott fragen. Ist es so, dass Gott sagt, ja stimmt, das ist jetzt nicht dein Part, das ist der Part von der Person sowieso. Ich habe dich für was anderes gedacht. Oder ist es so, dass Gott sagt, doch, das ist was Neues für dich und du kennst es noch nicht, aber das ist trotzdem auch das, was ich für dich habe. Und es gibt ja auch neue Sachen, wo wir nicht sagen können, das gehört nicht zu meinen Gaben, das mache ich nicht, sondern wenn, und da müssen wir Gott fragen, wenn Gott sagt, ja, das sollst du machen, dann wissen wir auch, wenn Gott uns dazu berufen hat, dann ist seine Fähigkeit auch da, das zu tun. Und dann wird er uns diese Kraft geben, Übernatürliches zu wagen, was wir vielleicht noch nie gemacht haben. Wo wir denken würden, kann ich nicht. Und Gott sagt, doch, meine Fähigkeit ist in dir, das kannst du. Also, dass wir das unterscheiden, dass wir nicht sagen, das ist nicht mein Ding, das mache ich nicht, sondern dass wir auch in den Dingen Gott fragen. Ja, was wir tun sollen. Die Bibel sagt, wir sollen das geben, was wir haben. Es geht überhaupt nicht darum, etwas zu geben, was wir nicht haben. Es geht darum, gib das, was du hast. Und ihr kennt bestimmt, also ich möchte jetzt nicht lesen, weil das so lang ist. Ich glaube, ihr kennt das alles. Ich werde es kurz nochmal nacherzählen. Das Gleichnis, was Jesus erzählt von den anvertrauten Talenten. Ich denke, die meisten kennen das. Und zwar macht er den Vergleich, er sagt, ein Herr geht außer Landes und gibt seinen Knechten, drei Knechten Talente. Dem einen gibt er 5 Talente, dem anderen gibt er 2 Talente und dem dritten gibt er 1 Talent. Und jetzt sehen wir in diesem Gleichnis, dass diese Knechte ganz unterschiedlich mit ihren Talenten umgehen. Der Knecht, der die 5 Talente hat, der wuchert mit seinen Talenten, der setzt die ein, der wendet die an, der wendet diesen Fleiß auf, der stellt sich zur Verfügung, er sagt, ja, Das ist mir an die Hand gegeben, ich habe dieses Talent, also kann ich es doch auch einsetzen. Ich muss es nicht erwerben, ich habe es. Der mit den 2 Talenten macht dasselbe. Und als der Herr zurückkommt, dann sagt er, ja, du bist ein treuer und guter Knecht, der auch die 5 Talente hatte. Du hast sie eingesetzt, ich vermehre deine Talente um 5 weitere. Also er hat genau das, was er eingesetzt hat, hat er verdoppelt gekriegt. Und genau das Gleiche mit dem, der 2 Talente hat. Der hat es eingesetzt. In diesem Gleichnis geht es um Geld. Also diese Talente ist eine Maßeinheit. Aber ich glaube, es steht nicht nur für Geld. Ich glaube, es steht auch für unsere Gaben, die wir haben, dass wir die wirklich einsetzen sollen. Und der Knecht, der nur 1 Talent hatte, was hat der gemacht? Der hat dieses Talent nicht angewendet, sondern er hat es vergraben. Er hat ein Loch gebuddelt und hat das Talent vergraben. Und als Jesus kommt, spricht er ihn an. Und diese Verse, die möchte ich lesen. Und zwar stehen die in Matthäus 25, ab Vers 24 lese ich. Also Matthäus 25, ab Vers 24. Hier steht, es trat aber auch herbei, der das 1 Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? So solltest du nun mein Geld den Wechslern gegeben haben und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihm nun das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und überreich gewährt werden. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Und ich glaube, dass dieser Knecht eben genau das, wo er sagt, ich kannte dich, dass er genau das nämlich nicht getan hat. Er kannte seinen Herrn nicht. Er hat nämlich gedacht, der Herr fordert etwas ein, das heißt, du willst sammeln, wo du nicht ausgestreut hast. Sprich, dieser Knecht hat gedacht, der Herr kommt und ich muss ihm was, und er muss ihm was geben, was er gar nicht empfangen hat zuvor von Gott. Wo Gott nicht ausgestreut hat, bei ihm muss er geben. Und das stimmt gar nicht. Haben wir, das Wort Gottes sagt uns ja, es ist uns an die Hand gegeben. Und dass wir das auch im Blick haben, dass wir wissen, Gott verlangt nichts von uns, was er uns nicht gegeben hat. Er verlangt nichts von uns, wozu er uns nicht befähigt hat. Dieser Knecht hat seinen Herrn nicht gekannt, weil dieser Herr ist ja auch ein Vergleich für unseren Herrn Jesus. Gott ist nicht so, dass er von uns was verlangt, was er uns nicht an die Hand gegeben hätte. Und ich glaube, das ist, also es gibt auch noch andere Bibelstellen, wo es immer wieder darum geht, wir sollen das geben, was wir haben. Darauf dürfen wir gucken. Einfach, dass wir wissen, das, was ich habe, das soll ich geben. Es geht gar nicht darum, dass das von uns was verlangt wird, was wir nicht tun können, was wir nicht, wozu wir nicht befähigt sind. Und im 2. Korinther möchte ich mit euch lesen, 2. Korinther Vers 8, Kapitel 8, Entschuldigung, Verse 11 und 12. 2. Korinther 8, 11 und 12. Hier geht es nämlich auch darum, dass das, was wir haben, das sollen wir einsetzen, das sollen wir geben, das sollen wir tun. Und da kommen diese beiden Punkte, ich stelle mich zur Verfügung, das heißt, ich bin bereit und ich bin eifrig und ich tue zusammen. Dass wir nicht nur ein Hörer des Wortes sind, sondern auch ein Täter. Und hier steht, nun aber vollendet auch das Tun, damit, wie die Bereitwilligkeit des Wollens, so auch das Vollbringen da ist, nach dem, was ihr habt. Denn wenn die Bereitwilligkeit da ist, so ist sie willkommen nach dem, was sie hat und nicht nach dem, was sie nicht hat. Also es geht nicht darum, was haben wir nicht? Und das ist, soll auch nicht unser Fokus sein, sondern dass wir wissen, das, was wir haben, das sollen wir geben. Und dazu gibt es ja auch dieses schöne Gleichnis von Jesus, von der Witwe, kennt ihr bestimmt, wo es darum geht, also da geht es um Geld, was wir geben, aber ich glaube, dass es auch über Geld hinausgeht, dass es einfach auch um Gaben geht, einfach Dinge, die wir haben, die wir geben dürfen, die wir ins Königreich Gottes investieren dürfen. Und da möchte ich mit euch lesen aus Markus 12, die Verse 43 und 44. Und da geht vorweg, heißt es, dass Menschen aus ihrem Reichtum Dinge gegeben haben und dann sagt aber Jesus, worauf er wirklich guckt. Und dann heißt es hier in Markus 12, Verse 43 und 44, und er rief seine Jünger herbei und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Also hier auch, vielleicht war das, was sie gegeben hat, viel weniger als das, was andere Menschen aus ihrem Überfluss gegeben haben, aber prozentual gesehen nicht. Gott sagt, sie hat alles gegeben, was sie hatte. Und ich glaube, dass wir auch aufgefordert sind, einfach wenn es schon heißt, stellt euch ihm zur Verfügung, seid bereit, wendet den Fleiß auf, dass wir wirklich das geben sollen, was wir haben. Das, was er uns gegeben hat, das sollen wir geben, das sollen wir anwenden. Und in Apostelgeschichte 3, Vers 6, da kommt der Petrus zu dem Bettler und sagt, Silber und Gold besitze ich nicht. Auch hier geht es wieder nicht darum, etwas zu geben, was er nicht hat. Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi. Und dann sagt er, steh auf und sei geheilt. Ne? Also das, was er hat, gibt er im Namen Jesu Christi. Und den Namen haben wir auch. Wir haben seine Fähigkeit, wir haben seine Kraft. Das ist das, was wir haben und das können wir geben. Wir müssen nichts geben, was vielleicht jemand erwartet, was wir nicht haben. Aber das, was wir haben, und es ist die Fülle der Gottheit, die in uns lebt, das dürfen wir geben. Und ich habe mir das auch bildlich vorgestellt. Ich habe gedacht, okay, einmal sehen wir hier, jemand hat ganz viel. Und er entscheidet sich, ich gebe hier so einen Anteil, ja? Da, wo die Pfeile drin sind, das gebe ich nach außen weg. Und da ist jemand, diese Witwe, die hat ganz wenig. Und die gibt aus ihrem Mangel aber alles, was sie hat. Sie hat verhältnismäßig viel weniger als diese Person, aber sie gibt alles, was sie hat. Und wenn man weiter sieht, wenn man auch das im Auge behält, was Gott über diese Talente sagt, über die Vermehrung der Talente, dann wird das vermehrt, was wir gegeben haben. Stimmt's? Der 5 Talente hat, der hat 5 weitere gekriegt. Der 2 Talente hat, der hat 2 weitere gekriegt. Und so wäre es bei ihm hier auch, dass den Anteil, den er gegeben hat, der wird sich vermehren. Und auch bei der armen Witwe, die weniger gegeben hat als er aus seinem Reichtum, wird sich aber alles vermehren, denn sie hat alles gegeben. Und wenn man das so weiter durchdekliniert und man gibt hier in dem Beispiel immer wieder nur einen Anteil, aber hier alles, dann wird sich das, wenn man das sich weiter vorstellt, es wird sich ja verweiten und multiplizieren und somit immer vermehrt werden. Es wird das vermehrt, was wir geben. Und es lohnt sich, auch wenn es am Anfang wenig ist. Gott sagt, ich vermehre es. Wenn du alles gibst, wird alles vermehrt. Das finde ich irgendwie, ja, das finde ich stark und das finde ich auferbauend. Ja, und dann ist es ja so, es gibt ja ein Resultat auch davon. Ne? Wir haben uns jetzt angeguckt, wir sind befähigt, womit er uns befähigt hat, was wir tun sollen, was wir tun können, was wir wirken können und was das bewirkt. Und es sagt uns, also dieses Resultat finden wir einmal im Titus 3, Vers 14. Und da steht nämlich, dass wer sich um gute Werke bemüht, der wird nicht unfruchtbar sein. Hatten wir vorhin gelesen, ne, im Petrus. Der wird nicht unfruchtbar sein. Dass wir uns das im Auge behalten, auch wenn wir gucken auf die Vermehrung von den Talenten. Der war nicht unfruchtbar. Das, was er gegeben hat, hat sich vermehrt. Das hat sich gelohnt. Er ist nicht ohne Frucht. Und auch der Petrus, also auch in dem zweiten Petrus 1, in den Versen 5 bis 8, die wir gelesen haben, da ging es ja auch darum, wenn wir diese Dinge darreichen, die er uns gegeben hat und in seiner Befähigung laufen und diese Werke tun, dann heißt es, dann lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Also wir werden viel Frucht bringen, wir werden unsere Talente vermehren und wir sind vor allem auch erfüllt, wenn wir im Willen Gottes sind. Wie Jesus sagt, das ist meine Speise, den Willen des Vaters zu tun. Es hat ihn satt gemacht und es macht andere satt. Wenn wir dienen, dann dienen wir Menschen, dann macht es andere satt, das macht uns satt, das erfüllt uns. Und ich glaube, das ist ein schönes Resultat, was sich wirklich lohnt, zu sagen, ja, ich möchte in dem laufen, was Gott für mich bereitet hat. Und zu wissen, ich kann, vor allem dieses, ich kann da drin laufen. Und wenn ich gefallen bin, dann darf ich wieder aufstehen und darf meinen Blick darauf richten, dass Gott sagt, ja, du kannst, du hast meine Gnade gekriegt. Und wenn wir uns das als Zusammenfassung einfach nochmal anschauen, dann ist es so, dass Gott hat seine Aufgabe erfüllt, er hat uns befähigt, er hat uns seine Gnade gegeben, er hat uns seine göttliche Kraft gegeben, er hat uns eine neue Natur gegeben, Christus lebt in uns, er hat uns sein Wort gegeben. Wir haben auch eine Aufgabe da drin, wir dürfen das Geschenkte einfach anwenden, es ist keine Leistung, wir dürfen das, was uns an die Hand gegeben wurde, wir dürfen das anwenden. Wir werden aufgefordert, uns um gute Werke zu bemühen, eifrig da drin zu sein, fleißig zu sein und uns ihm zur Verfügung zu stellen. Was wir wirken, sind Gottes Werke, das ist das, was wir wirken sollen, nicht unsere eigenen Werke. Wir sollen das tun, wozu er uns bereitet hat. Gott sagt, ich habe diese Werke für dich vorbereitet. Auch hier die Betonung immer auf ihm, er hat es für uns bereitet, das ist seine Kraft und wir dürfen da drin laufen. Und wir dürfen das geben, was wir haben. Und das Resultat ist, du wirst nicht fruchtleer sein. Du wirst nicht fruchtlos sein, du wirst nicht fruchtlos auch in der Erkenntnis Gottes sein. Heißt es, wir werden nicht darin fruchtlos sein, sondern wir werden Gott erkennen und wir werden Frucht bringen und unsere Talente werden sich vermehren. Und wir werden erfüllt sein, weil wir in dem sind, wozu wir gemacht wurden. Ja. Amen. Halleluja.